den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Wir sind wieder auf Sendung. Dank unserer Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, für die wir herzlich danken. Am Konzept ändert sich nichts, nur dass wir die Welt vor 100 Jahren nun durch die Brille der Hamburger Zeitungen betrachten. Also verfolgt mit uns den Weimarer Sommer in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Jutta Schwedlik für die Mitarbeit bei dieser Folge. Und jetzt legen wir los.
Anna Geier, geboren 1893 in Frankfurt am Main, war eine sozialistische Politikerin und Journalistin. Ihr politischer Weg führte über die USPD, die Leipziger Stadtverordnetenversammlung, und die Sächsische Volkskammer, die VKPD, dem Zusammenschluss des linken Flügels der USPD und der KPD, wieder in die USPD und schließlich bis zur Mitgliedschaft in der SPD im Herbst 1922. In der Sozialdemokratie war sie in frauenpolitischen Fragen aktiv. Dem entspricht, dass wir im Zeitungsorgan der SPD, dem Hamburger Echo vom 10. August 1924, ihr Resümee zur Lage der Frauenrechte 1919 bis 1924 finden, verfasst anlässlich des 5-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung der Weimarer Verfassung am 11. August 1919. Anna Geier floh 1933 über die Tschechoslowakei, Frankreich und Portugal in die USA, wo sie 1973 verstarb. Es liest Rosa Loy.
Politische Frauenrechte. Zum 11. August 1919 bis 1924 von Anna Geier. Die Umwälzung im November 1918 hat die alte Bismarckische Verfassung des Deutschen Kaiserreiches von der Tagesordnung abgesetzt. Nach einem provisorischen Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt beschloss die Nationalversammlung vor 5 Jahren die Verfassung des Deutschen Reiches. Für die Frauen unserer Generation ist die wichtigste Bestimmung dieser Verfassung in Artikel 109 enthalten. Sie lautet: Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Mit der politischen Gleichberechtigung der Frauen, die heute bei den meisten Kulturvölkern ganz oder teilweise besteht und deren vollkommene Durchführung nur eine Frage der allernächsten Zeit sein wird, hat eine neue Epoche in der Geschichte der Menschheit begonnen. Eine solche Behauptung mag dem Tagespolitiker übertrieben erscheinen. Vom geschichtlichen Standpunkte gesehen ist sie es bestimmt aber nicht. Wenn seit uralten Zeiten die eine Hälfte der Menschheit, die Frauen, in fast allen Fragen des minderen Rechts waren, so ist bestimmt der Beginn ihrer Gleichberechtigung ein überaus bedeutungsvoller Einschnitt in der Geschichte der Menschheit. Im politischen Tageskampfe verwischt sich oft die tatsächliche Bedeutung der einzelnen Fragen. Um minderwertige Nebendinge wird nicht selten heiß gestritten, während wichtige Fragen ganz nebenbei erledigt werden. Bei den Debatten, die in der Nationalversammlung über die Reichsverfassung geführt wurden, entbrannten lebhafte Kämpfe über das Verhältnis der einzelnen Länder zum Reich. Die Gleichberechtigung der Frauen war kein Kampfobjekt. Sie war selbstverständlich geworden. Ein Jahrzehnt zuvor war es in allen Ländern nur eine kleine Gruppe von Frauen, die lebhaft die gleichen Rechte forderte. Die Sozialisten der verschiedenen Länder unterstützten den Kampf der Frauen um Gleichberechtigung. Sie mussten ihrer ganzen Weltanschauung nach an der Seite der Unterdrückten stehen. Die Macht der Arbeiterschaft nach dem Kriege hatte die Befreiung der Frau zur selbstverständlichen Folge. Wenige Jahre erst hat die Frau politische Rechte, hat sie in Deutschland die Möglichkeit, über Krieg und Frieden und über die Politik der deutschen Regierung mitzuentscheiden. Und schon wird dieses Recht als so natürlich und unantastbar empfunden, dass wir glauben, es steigen vorsintflutliche Bilder vor uns auf, wenn wir der Zeiten gedenken, in denen uns der Sieg im Kampf um die Gleichberechtigung der Frau noch in weiter Ferne zu liegen schien. Kaum 10 Jahre sind seitdem vergangen. Gedenken wir voll stolzer Freude des großen Schrittes, den wir inzwischen vorangekommen sind, so soll uns das zugleich auch ein Tag sein, an dem wir uns Rechenschaft ablegen, ob sich die Erwartungen erfüllten, die wir an die Gleichberechtigung der Frau geknüpft haben. Kein Mensch, der sich über die wirtschaftliche Gebundenheit politischen Wirkens klar war, konnte vor dem Eintritt einiger Frauen in das Parlament die Umbiegung der seitherigen Linien der gesamten Politik erwarten. Aber der Gedanke des Friedens schien uns in weiblicher Hand sicherer zu ruhen. Die jahrtausendealte Geschichte der Vorherrschaft der Männer ist eine Geschichte blutiger Machtkämpfe. Die letzten Jahre haben die Frauen glücklicherweise noch nicht vor die Entscheidung über Krieg und Frieden gestellt. Die Ehrlichkeit gegenüber uns selbst gebietet uns aber, klar zu erkennen, dass der Friedenswille der Frauen, soweit sich das aus ihrer politischen Tätigkeit bisher beurteilen lässt, nicht so bedingungslos ist, wie das vorausgesetzt wurde. Nicht, dass daran zu zweifeln wäre, dass die überwältigende Mehrheit der Frauen sich für den Frieden entscheiden würde, wenn sie heute oder später vor der einfachen Frage stünde, Krieg oder Friede. Was die meisten Frauen bisher aber noch nicht begriffen haben, ist die Tatsache, dass die Geschichte solche Fragen niemals so einfach stellt. Wer wollte 1914 den Krieg? Sicher nur eine ganz kleine Minderheit in jedem der beteiligten Völker. Über die große Mehrheit in den einzelnen Ländern ist er hereingebrochen wie ein Naturereignis, dessen Wüten sie schaudernd erlebte. Sie konnten sich nicht mehr im Sommer 1914 zur Wehr setzen. Der Fehler lag viel früher. Wer die militärischen und besonders die geistigen Vorbereitungen des Krieges duldet oder gar unterstützt, entscheidet sich damit von vornherein für den Krieg. Er wird ihn im entscheidenden Moment nicht mehr aufhalten können. Diese Entscheidung hat heute bereits wieder ein Teil der deutschen Bevölkerung getroffen. Es sind die gleichen rechtsstehenden Kreise, die auch 1914 in Deutschland die Stimmung zum Kriege vorbereitet haben. Heute finden sie die Unterstützung der Frauen, der geborenen Friedenshüterin. Ganz wenig Frauen sind das, gewiss, aber die Stimme der anderen, der vielen Frauen, die zum Frieden mahnen, klingt daneben nicht so laut, dass sie die Stimme der Kriegshetzer übertönt. Hier liegt eine der wichtigsten Entscheidungen, die durch die Gleichberechtigung in die Hand der Frauen gekommen ist. Politische Rechte sind nur von halbem Wert, wenn sie sich auf das Stimmrecht beschränken. Die öffentliche Meinung, der laut und deutlich von den einzelnen Volkskreisen zum Ausdruck gebrachte Wille in den verschiedenen politischen Fragen, ist eine so große Macht, dass die Frauen des Proletariats endlich lernen sollten, die Ausnutzung dieser Macht nicht anderen zu überlassen. Die Reichsverfassung gibt uns die Möglichkeit, jeden Krieg zu verhindern. Mit einer Abstimmung im Reichstage wird den Frauen allein das nicht gelingen. Ihre Zahl ist sehr klein. Es wird aber gar nicht zu einer Abstimmung im Reichstage kommen können, wenn es den Frauen gelingt, dem Volksbewusstsein einzuhämmern. Die deutschen Frauen wahren ihre Rechte. Sie dulden keinen Krieg.
Das war es von den politischen Frauenrechten 1924. Wir freuen uns immer über Hinweise und Kommentare. Also schreibt uns über aufdentaggenau@posteo.de. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.